Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Dass die Unverständigen klug werden und die Jünglinge vernünftig und besonnen. Das wünscht sich Salomo, der Herausgeber des alttestamentlichen Buches der Sprüche. Er wendet sich also einerseits an Menschen, die noch einen gewissen Nachholbedarf haben in Sachen Lebensweisheit. Dazu zähle ich mich zum Beispiel auch selbst und vor allem aber an junge Leute, die gerade dabei sind, erwachsen zu werden. Am Beispiel eines Jünglings, heute würde man sagen eines jungen Mannes, legt er dar, worauf es im Leben wirklich ankommt. Mehr dazu in dieser Sendung, zu der ich Sie herzlich begrüße. Wenn man das Buch der Sprüche Salomos zur Hand nimmt, könnte man auf die Idee kommen, dass es sich um eine bunte Sammlung von Weisheitssprüchen, Sprichwörtern und Ratschlägen handelt, ohne inneren Zusammenhang. Und tatsächlich ist es wohl so, dass Salomo nur einen Teil davon selbst gedichtet hat, während er andere Sprüche gesammelt, gesichtet und in Form gebracht hat. Trotzdem gibt es im Buch der Sprüche inhaltlich einen roten Faden, wie man so schön sagt. Nämlich die Geschichte eines jungen Mannes, der langsam erwachsen wird, sich vom Elternhaus abnabelt und auf eigenen Füßen steht. Ihm werden verschiedene Ratschläge und Ermahnungen mit auf den Weg gegeben, die das alltägliche Leben und den Umgang mit anderen Menschen betreffen, die ihn aber vor allem dazu aufrufen, sich an Gottes Gebote und Weisungen zu halten. Ein weiterer wichtiger Punkt, die Suche nach Weisheit. Gleich im zweiten Vers des Sprüchebuches wird gesagt, dass es darum geht, Weisheit zu lernen. An anderer Stelle heißt es, wohl dem Menschen, der Weisheit erlangt. Und schließlich folgt die ausdrückliche Aufforderung, erwirb Weisheit. Wie kann und soll dies geschehen? Echte Weisheit erlangt derjenige, der sich um Gottes Wort bemüht und die Bibel richtiggehend studiert. Wie man in einem Bergwerk nach Silber sucht oder wie man nach Schätzen gräbt, so sollen wir uns durch Gottes Wort hindurchgraben. Dann wird uns Gott Weisheit schenken. Davon war im Kapitel 2 des Sprüchebuches die Rede. In der letzten Sendung sind wir bis Kapitel 4, Vers 9 gekommen. Nun lese ich weiter ab Vers 10. Höre, mein Sohn, und nimm an meine Rede, so werden deine Jahre viel werden. Ich will dich den Weg der Weisheit führen. Ich will dich auf rechter Bahn leiten, dass, wenn du gehst, dein Gang dir nicht sauer werde und, wenn du läufst, du nicht strauchelst. Bleibe in der Unterweisung, lass nicht ab davon. Bewahre sie, denn sie ist dein Leben. Geht es Ihnen auch so, dass Sie sich manchmal fragen, ob hier lediglich eine Geschichte erzählt wird, über einen jungen Mann, der von einem Älteren ermahnt wird? Oder ob Salomo als Herausgeber des Sprüchebuches auch eigene Erfahrungen aus seinem Leben mit eingearbeitet hat? Oder ob sogar Gott selbst zu dem jungen Mann spricht, »Ich will dich den Weg der Weisheit führen, ich will dich auf rechter Bahn leiten«? Ich bin der Meinung, diese Unsicherheit kommt nicht von ungefähr. Denn ganz gleich, ob es sich um eine reine Erzählung handelt oder ob Salomo an eigene Erlebnisse zurückdenkt, im Mittelpunkt steht immer die von Gott geschenkte Weisheit und das Festhalten an seinen Weisungen und Geboten. Vers 13, bleibe in der Unterweisung, lass nicht ab davon. Das hat höchste Priorität. Mit anderen Worten, junger Mann, lerne, was du lernen kannst. Weiter ab Vers 14. Komm nicht auf den Pfad der Gottlosen und tritt nicht auf den Weg der Bösen. Lass ihn liegen und geh nicht darauf, weiche von ihm und geh vorüber. Bereits in Kapitel 2 haben wir mit zwei Personen Bekanntschaft gemacht, die auf dem Pfad der Gottlosen und dem Weg der Bösen unterwegs sind. Es handelt sich um zwei Typen von Menschen, die einen jungen, unerfahrenen Mann gern auf ihre Seite ziehen würden. Es ist einmal der böse Mann, er steht unter anderem für unehrliches Verhalten, für Habsucht und für Rücksichtslosigkeit anderen Menschen gegenüber. Und dann ist da noch die fremde, verführerische Frau, die die Gefühle und das Gemüt des jungen Mannes anspricht und ihn auch auf dem Gebiet der Sexualität von Gottes Weg abbringen will. An anderer Stelle werden wir noch sehen, welche geistliche Bedeutung hinter der fremden verführerischen Frau steckt. Wir erreichen die Verse 16 und 17. Dort heißt es über die Bösen und die Gottlosen: Denn jene können nicht schlafen, wenn sie nicht übel getan, und sie ruhen nicht, wenn sie nicht Schaden getan. Sie nähren sich vom Brot des Frevels und trinken vom Wein der Gewalttat. Diese beiden Verse handeln davon, was die beiden Symbolfiguren des Bösen, nämlich den bösen Mann und die fremde verführerische Frau, antreibt. Sie sind erst dann zufrieden, wenn sie mit ihren üblen Machenschaften anderen Menschen schaden konnten. Ja, sie berauschen sich förmlich an ihren niederträchtigen Taten. Ich glaube, dass uns hier im Grunde auch Einblick gewährt wird in das Herz von Menschen, über deren unfassbare Taten wir hin und wieder etwas in den Weltnachrichten hören. Wir erschaudern für einen Moment und fragen uns, wie abgrundtief böse der Mensch doch sein kann. Leider ist es tatsächlich so. Es gibt nichts an Bosheit, was sich der menschliche Verstand und das menschliche Herz nicht ausdenken könnten. Trotzdem sollten wir nicht den Blick dafür verlieren, dass es auch unter denen, die Gott noch nicht kennen und die keine Christen sind, dass es auch unter ihnen sehr anständige und aufrichtige Menschen gibt. Als ich Pastor in einer Großstadt war, bin ich öfters in Situationen geraten, die wirklich gefährlich waren. Darum habe ich auf dem Weg zu meiner Gemeinde im Stadtzentrum oft gebetet: Herr, ich werde heute wieder auf Menschen treffen, die ich bisher noch nicht kenne. Einigen von ihnen werde ich helfen können. Andere würden mir am liebsten etwas Böses antun. Bitte hilf mir, dass ich zwischen beidem unterscheiden kann. Hilf mir, meinen Arm um den zu legen, der meine Hilfe braucht, aber dem anderen aus dem Weg zu gehen, der mir gern ein Messer in den Rücken jagen würde. Ich meine, es ist wichtig zu erkennen, in was für einer Welt wir leben. Natürlich hatte ich das Gefühl, aufatmen zu können, als ich es mehr mit Leuten aus dem gutbürgerlichen Milieu zu tun bekam. Viele von ihnen unterstützten mich in meiner Arbeit. Manche von ihnen sind mir zu guten Freunden geworden. Doch mit der Zeit musste ich erkennen, dass es auch in diesem Teil unserer Gesellschaft Menschen gibt, die nichts Gutes im Schilde führen. Das habe ich vor allem im Hinblick auf meine Radiosendungen feststellen müssen. Manchen war es einfach ein Dorn im Auge, dass ich nicht nur in der Kirche predigte, sondern mich darüber hinaus auch an Leute wandte, die dem Christentum eher fernstanden. Wo immer es ging, legten sie mir Steine in den Weg, oft hinter meinem Rücken. Deshalb sage ich, wir brauchen als Christen ein gutes Unterscheidungsvermögen, wenn wir in unserem täglichen Leben anderen Menschen begegnen. Zurück zu unserem Bibeltext. Ich lese Vers 18. Dort heißt es: Der gerechten Pfad glänzt wie das Licht am Morgen, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Auch solchen großartigen Menschen, die sich nach dem Willen Gottes richten, werden wir begegnen. Das sollten wir bei allem gesunden Misstrauen nie vergessen. Aber es gibt eben auch die anderen, die gottlosen Menschen. Vers 19. Der gottlosen Weg aber ist wie das Dunkel. Sie wissen nicht, wodurch sie zu Fall kommen werden. Es sind zwei Wege, die hier einander gegenübergestellt werden. Der eine Weg ist der, auf dem die Gerechten gehen. Er wird mit dem Licht am frühen Morgen verglichen, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Aber es gibt eben auch den zweiten Weg, auf dem sind die Gottlosen unterwegs. Damit sind, wir befinden uns ja im Alten Testament, die Gesetzlosen gemeint, diejenigen, die Gottes Weisungen und Gebote mit Füßen treten. Ihr Weg ist wie das Dunkel. Natürlich erinnert mich dieser Vergleich an das, was Jesus einmal über den schmalen und den breiten Weg gesagt hat. Allerdings habe ich den Eindruck, dass viele Christen damit eine falsche Vorstellung verbinden. Ich selbst kann mich noch erinnern, wie ich mir früher diese beiden Wege vorgestellt habe. Auf dem breiten Weg hat man Platz, es herrscht kein Gedränge und man kommt gut voran. Nebenbei genießt man auch noch eine gute Aussicht. Der schmale Weg dagegen ist eher beängstigend. Man muss aufpassen, dass man von anderen Leuten nicht ständig geschubst wird und fühlt sich richtig eingeengt. Natürlich hat Jesus das so nicht gemeint. Für ihn war der breite Weg der, auf dem die Menschenmassen unterwegs sind. Dort spielt sich auch das ab, was man als Jahrmarkt der Eitelkeiten bezeichnet. Die Leute meinen, sie befänden sich auf dem Weg zur Freiheit, doch ihr Verhalten würde die Bibel als fleischlich bezeichnen. Der breite Weg, auf dem sich die Menschen befinden, macht anfangs einen geräumigen Eindruck. Doch das Tückische ist, dass er mit der Zeit immer enger und enger wird. Der Weg der Gesetzlosen ist der dunkle Weg. Oder wie es wörtlich in unserem Bibeltext im Buch der Sprüche heißt, der gottlosen Weg ist wie das Dunkel. Es gibt zwar ein paar helle Lampen am Eingang, aber wenn man ein Stückchen weitergeht, gibt es kein Licht mehr. Die Leute wissen nicht einmal, wodurch sie zu Fall kommen werden, heißt es in Vers 19. Damit ist gemeint, sie wissen nicht einmal, worüber sie stolpern, so finster ist es. Das ist der breite Weg, den auch Jesus beschrieben hat. Es ist so, wie wenn man am breiten Ende eines Trichters hineingeht und dann erst merkt, dass es immer enger wird, bis der Weg schließlich im Untergang endet. Im Gegensatz dazu ist der schmale Weg am Eingang sehr schmal. Der Herr Jesus sagt, ich bin der Weg. Dieser Weg ist so eng, dass er auf eine Person, auf Christus, beschränkt ist. Niemand kann zum Vater im Himmel kommen, als nur durch ihn. Liebe Hörer, Sie können keinen schmaleren Weg finden. Petrus sagte, und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Und Jesus drückte es so aus, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Die Pforte ist eng, aber danach wird der Weg immer breiter und führt zu einem erfüllten Leben hier auf der Erde. Und dann geht es weiter direkt in das Licht des Himmels. Also, keine Angst vor dem schmalen Weg. Er ist der Weg der Gerechten und der andere ist der Weg der Gottlosen. Wir werden im Buch der Sprüche noch mehr darüber hören. So wird der breite Weg in Kapitel 16 folgendermaßen beschrieben. Manchem scheint ein Weg recht, aber zuletzt bringt er ihn zum Tode. Doch nun wieder zurück zu Kapitel 4. Daraus lese ich die Verse 20 bis 22. Mein Sohn, merke auf meine Rede und neige dein Ohr zu meinen Worten. Lass sie dir nicht aus den Augen kommen, behalte sie in deinem Herzen, denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leibe. In Psalm 119 wird etwas Ähnliches gesagt, vielleicht noch ein wenig zugespitzter. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Gottes Worte sind die Worte des Lebens. Sie bringen Ihnen und mir Licht und Leben. Sie dienen der Unterweisung, zeigen uns die richtige Richtung und schenken uns Freude. Und so lesen wir in Vers 23, Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Wörtlich könnte man aus dem Hebräischen auch übersetzen, behüte dein Herz mehr als alles behüten. Gemeint ist, behüte dein Herz mehr als alles andere, was man sonst behütet oder worauf man Acht gibt. So wichtig ist das eigene Herz, beziehungsweise das, womit es erfüllt ist. Denn, Vers 23, daraus quillt das Leben. Ich meine, dass wir hier bereits einen Hinweis vorliegen haben auf die Funktion des Herzens für den menschlichen Körper. Das Herz pumpt das Blut durch alle Körperteile, aus ihm quillt das Leben. Eigentlich wurde der Blutkreislauf erst im 17. Jahrhundert nach Christus entdeckt, und zwar von dem englischen Arzt William Harvey. Seine Erkenntnis revolutionierte damals die medizinische Wissenschaft. Und doch ist schon hier in den Sprüchen, die etwa um 1000 vor Christus geschrieben wurden, etwas über die Bedeutung des Herzens für die Aufrechterhaltung des Lebens zu finden. Darüber hinaus ist das Herz ein Symbol für das Zentrum unseres innersten Wesens. Der Herr Jesus sagte, dass nicht das, was in einen Menschen hineingeht, ihn verunreinigt, sondern das, was aus ihm herauskommt. Zitat, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Ja, einige der übelsten Dinge dieser Welt kommen aus dem menschlichen Herzen. In diesem Sinne kann man das Herz als den Sitz der Persönlichkeit eines Menschen bezeichnen. Deshalb heißt es in Sprüche 4, in dem zuletzt gelesenen Vers 23, dass wir unser Herz mit allem Fleiß behüten sollen. Was wir hören und wem wir zuhören, ist wichtig. Was wir lesen und worin wir uns hinein vertiefen, ist wichtig. Was wir mit unseren Augen wahrnehmen, ist wichtig. Denn all das beeinflusst unser Herz, zum Guten oder zum Bösen. Und so lesen wir in Vers 24, »Tu von dir die Falschheit des Mundes und sei kein Lästermaul.« Das Leben quillt aus dem Herzen, haben wir vorhin gehört, aber es sind der Mund und die Lippen, die das Sprechen hervorbringen. Jemand hat es so formuliert, was im Brunnen des Herzens ist, das kommt nach oben durch den Eimer des Mundes. Oder, wie es im schönsten Lutherdeutsch heißt, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Man könnte auch sagen, der Mund offenbart, was in deinem Herzen ist. Ja, unser Mund verrät uns. Meine Frau und ich waren einmal zum Mittagessen in einem Restaurant und unterhielten uns angeregt. Wir merkten, dass die Kellnerin sehr interessiert zuhörte, und schließlich fragte sie mich, »Entschuldigung, sind Sie Dr. McGee?« Ich erwiderte, »Ja, woher kennen Sie mich?« Sie antwortete, »Ich habe Sie noch nie gesehen, aber ich höre oft Ihre Radiosendungen.« Später sagte mir meine Frau, »Du solltest dich mit dem, was du sagst, wirklich in Acht nehmen. Die Leute erkennen dich an deiner Stimme, ohne dass dir auch nur der Gedanke kommt, dass sie dich womöglich kennen.« Natürlich hatte sie recht, aber die Vorsicht sollte nicht erst bei dem beginnen, was einem über die Lippen kommt, sondern schon im Herzen. Wenn die Herzenseinstellung stimmt, können die Worte, die über unsere Lippen kommen, uns kaum in Verlegenheit bringen. Ich lese nun weiter ab Vers 25. »Lass deine Augen stracks vor sich sehen und deinen Blick gerade ausgerichtet sein.« Lass deinen Fuß auf ebener Bahn gehen, und alle deine Wege seien gewiss. Weiche weder zur Rechten noch zur Linken, wende deinen Fuß vom Bösen. Tja, wie vorsichtig soll derjenige sein, an den diese Worte gerichtet sind. Und das ist ja, wir erinnern uns, zuallererst ein junger Mann, der sich mehr oder weniger noch auf dem Weg zum Erwachsensein befindet. Vor kurzem hat mir ein Mann erzählt, dass er in seiner Jugend mal in eine krumme Sache verwickelt war. Nichts Weltbewegendes, aber weil er von da an als vorbestraft galt, wurde er bei der Suche nach Arbeit immer wieder mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Viele Arbeitgeber wollten mit einem wie ihm nichts zu tun haben. Und so geriet er erst recht auf die schiefe Bahn. »Die Dummheit, die ich in meiner Jugend begangen habe, hat über viele Jahre mein Leben zur Qual gemacht«, sagte mir dieser Mann. Das Sprüchebuch warnt also nicht umsonst vor falschen Weichenstellungen in der Jugend. Und das gilt auch für das, was nun in Kapitel 5 angesprochen wird. Es geht darum, im Hinblick auf eine spätere Ehe ein Leben in Reinheit zu führen. Und ich kann Ihnen schon mal verraten, Gottes Sexualerziehung unterscheidet sich in einigen Punkten sehr deutlich von dem, was man heute in manchen christlichen Kreisen zu hören bekommt. Ich persönlich bin jedoch davon überzeugt, die Ursachen für verschiedene Eheprobleme liegen in der Zeit vor der Eheschließung. Denn wie jemand vor der Ehe mit seiner Sexualität umgegangen ist, das hat Auswirkungen auf das Miteinander in der Ehe. Aus Kapitel 5 lese ich nun die Verse 1 und 2. »Mein Sohn, merke auf meine Weisheit. Neige dein Ohr zu meiner Lehre, dass du behaltest guten Rat und dein Mund wisse, Erkenntnis zu bewahren.« Die Anrede, mein Sohn, macht es deutlich, die folgenden Ermahnungen richten sich an einen jungen Mann. Während vieles von dem, was vorher gesagt wurde, ganz sicher auch auf eine junge Frau anzuwenden ist, geht es jetzt darum, was selbst schon so manch gereiften Mann zum Stolpern gebracht hat. Umso mehr ist es eine Gefahr für einen jüngeren Mann. Und hier taucht nun wieder die fremde, verführerische Frau auf, die uns in Kapitel 2 näher vorgestellt wurde. Sie erinnern sich, das war eine Frau, die, Zitat, glatte Worte gibt und verlässt den Gefährten ihrer Jugend und vergisst den Bund ihres Gottes. Ihr Verhalten ähnelte dem einer Prostituierten. Möglicherweise stammte sie von außerhalb Israels, denn eine Israelitin durfte diesem Gewerbe eigentlich nicht nachgehen. Nach dem alttestamentlichen Gesetz hätte eine solche Frau gesteinigt werden müssen. Doch im Laufe der Geschichte Israels gab es immer wieder Zeiten, in der man es mit der Unmoral nicht so ernst nahm. Und so könnte es sein, dass die fremde Frau in Wirklichkeit doch eine Israelitin war, die jedoch, wie es in Kapitel 2, Vers 17 heißt, den Bund ihres Gottes vergessen, also verlassen hat. In Gottes Augen war sie deshalb wie eine Fremde, wie eine ausländische Frau, wie eine von den Heiden. Vor dieser Art von Frau, vor ihren Verführungskünsten, wird der junge Mann in Kapitel 5 ab Vers 3 eindringlich gewarnt. Denn die Lippen der fremden Frau sind süß wie Honigseim, und ihre Kehle ist glatter als Öl. Hernach aber ist sie bitter wie Wermut und scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße laufen zum Tode hinab, ihre Schritte führen ins Totenreich, dass du den Weg des Lebens nicht wahrnimmst. Haltlos sind ihre Tritte, und du merkst es nicht. Es ist noch gar nicht so lange her, dass die drastischen Warnungen, die hier ausgesprochen werden, eine ganz reale Gefahr umschrieben haben. Ihre Füße laufen zum Tode hinab, ihre Schritte führen ins Totenreich. Als es nämlich noch keine geeigneten Medikamente dagegen gab, mussten manche Frauen und Männer am eigenen Leib erfahren, wie grausam manche Geschlechtskrankheiten verlaufen können. Die Syphilis zum Beispiel kann zu Lähmungen und Erblindung führen, aber auch zu Demenz. Ein Gefängnisaufseher hat mir mal erzählt, dass er das bei einem berüchtigten Ganoven selbst beobachten konnte. Dieser gefürchtete Mann war zum Schluss, bevor er starb, nur noch ein heulendes Häufchen Elend. Die drastische Umschreibung im Bibeltext, die vor der fremden, verführerischen Frau warnt, ist also keine Übertreibung. Ihre Füße laufen zum Tode hinab, ihre Schritte führen ins Totenreich. Ich lese weiter ab Vers 7. »So gehorcht mir nun, meine Söhne, und weicht nicht von der Rede meines Mundes. Lass deine Wege ferne von ihr sein und nahe nicht zur Tür ihres Hauses, dass du nicht anderen gebest deine Kraft und deine Jahre einem Unbarmherzigen, dass sich nicht Fremde von deinem Vermögen sättigen und, was du mühsam erworben, nicht komme in eines andern Haus und müsstest hernach seufzen, wenn dir Leib und Leben vergehen.« Soweit die Verse 7 bis 11. Was für eine Warnung, die hier dem jungen Mann gegeben wird. Ich meine, es handelt sich um ein zutreffendes Bild für die möglichen Folgen von Geschlechtskrankheiten, sofern sie nicht medizinisch behandelt werden können. Und das war zur Zeit des Alten Testaments ganz sicher noch nicht der Fall. In der heutigen Zeit haben Geschlechtskrankheiten teilweise ihren Schrecken verloren. Aber sie sind unangenehm, zum Teil hoch ansteckend. Sie bringen sexuelle Beziehungen ans Tageslicht, die manch einer lieber verheimlicht hätte. Sie zerstören auf diese Weise Beziehungen, können für Babys schon während der Schwangerschaft und nach der Geburt zu einer ernsten Gefahr werden. In den Versen 12 bis 14 hören wir nun die Selbstvorwürfe, die sich jemand macht, der auf die Warnungen nicht gehört hat. »Ach, wie konnte ich die Zucht hassen, und wie konnte mein Herz die Warnung verschmähen, dass ich nicht gehorchte der Stimme meiner Lehrer und mein Ohr nicht kehrte zu denen, die mich lehrten. Ich wäre fast ganz ins Unglück gekommen vor allen Leuten und allem Volk.« Diese Verse rufen uns eine geistliche Wahrheit in Erinnerung, die der Apostel Paulus im Neuen Testament so wiedergibt. »Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten.« Diese Warnung richtet Paulus nicht etwa an die ach so bösen Heiden, sondern an die Christen in Galatien, an Menschen also, denen ihre Sünden vergeben wurden. denen aber nicht versprochen wurde, dass sie an den Folgen ihrer Sünden nicht zu leiden haben werden. Was heißt das in Bezug auf das sexuelle Verhalten in unserer Zeit? Nun, die schrecklichen gesundheitlichen Folgen, die in unserem Bibeltext angedeutet werden, sind in der modernen Welt vielfach kein Thema mehr. Gott sei Dank stehen wirksame Medikamente zur Verfügung. Für viele unterentwickelte Länder gilt das jedoch nicht. Abgesehen von den möglichen gesundheitlichen Folgen gerät aber nicht selten eine Ehe in Gefahr, wenn sich einer der Partner auf scheinbar unerklärlichem Wege eine Infektion geholt hat. Und schließlich, für Gott ist die Ehe eine Verbindung, in der eine dritte Person nichts zu suchen hat. Wer das nicht wahrhaben will, erweist nicht nur seinem jetzigen oder dem zukünftigen Ehepartner oder seiner Ehepartnerin einen schlechten Dienst, sondern der widersetzt sich damit auch dem Willen Gottes. Wie der Wille Gottes für die Ehe aussieht, dazu erfahren wir mehr in den nächsten Versen und damit in der nächsten Sendung. Nur so viel sei schon mal verraten. Es geht um die Ehe auf einem ganz hohen Niveau. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel steht der Rest von Kapitel 5 und der Anfang von Kapitel 6 aus dem Buch der Sprüche auf dem Programm. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.